Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen.
Fidel! 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 El sueño de todo un país se ha hecho realidad. 4.788 días después. España vuelve a ser campeona del mundo.
So jubelten heute die spanischen Fernsehkommentatorinnen, als die Spanierinnen mit einem 1:0 gegen England die Frauenfußball-Weltmeisterschaft gewonnen haben. Ein Triunfo histórico. War diese WM der Durchbruch für den Frauenfußball? Unser erstes Thema. Die türkische Kunstszene ist empört über die Intransparenz bei der Vergabe wichtiger Posten. Es geht um die Istanbul-Biennale und den türkischen Pavillon der Venedig-Biennale. Und dann heißt es Stellung beziehen, so wie die Künstlerinnen Käthe Kollwitz und Mona Hatoum. In Zürich werden sie jetzt in einer Ausstellung zusammengebracht. Spaniens Fußballerinnen haben also heute den Weltmeisterinnen-Titel errungen nach einem sehr spannenden 1:0-Spiel gegen England. Schauen wir zurück auf diese Frauenfußball-WM. Was hat sie gesellschaftlich gebracht? Die kolumbianische Sportjournalistin Karin Ariza Carranza, die hat dazu eine klare Meinung.
Before this World Cup, we didn't take seriously.
Vor dieser WM haben wir diese Frauen nicht ernst genommen, die seit über 15 Jahren für die Entwicklung des Frauenfußballs kämpfen. Also ich glaube, die größte Veränderung wird es bei den gesellschaftlichen, geschlechterspezifischen Vorstellungen von Frauen im Sport geben, vor allem in professioneller Hinsicht.
On sports, especially in professional teams.
Ja, war diese WM also der Durchbruch für den Frauenfußball? Darüber möchte ich mit Jessica Sturmberg aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion sprechen. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Schauen wir erstmal nochmal zurück auf das heutige Finale. Die Kommentatorin der Übertragung im ZDF, die war begeistert von der Wucht, dem Tempo, auch der Athletik der Fußballerinnen. Der Stil der Spanierinnen sei nun der dominierende im Frauenfußball, heißt es bei Zeit Online. War das ein fulminantes Finale?
Ja, das fand ich schon. Es war ein fulminantes Finale. Es war sehr hochkarätig. Es war spannend, hat viel Drama gehabt. Dramaturgie war auch sehr interessant. Ich finde, wir tendieren ja im Nachhinein immer auch dazu, den Ausgang eines Spiels so zu werten, als hätte es schon vorher festgestanden, dass es so und nicht anders ausgehen konnte. Und das war jetzt nicht der Fall. Also es gab ja in der 16. Minute schon eine ganz große Chance der Engländerin durch Hamilton. Es war dann ein Lattentreffer. Da hätte, wenn das ein Tor gewesen wäre, ja, dann wäre dieses Spiel ja völlig anders verlaufen. Und dann eben der Siegtreffer in der 29. Minute war das, durch die Kapitänin Olga Carmona, die Spanierin, auch ein Traumtor. Und es gab danach ja noch viele große Chancen, auch den verschossenen Elfmeter der Spanierin, die zu dem Zeitpunkt ja schon eigentlich den Deckel auf den Sieg hätten machen können. Und so blieb es bis zum Ende wirklich spannend und ich finde eben auch hochwertig. Also insofern auch fulminant.
Zu Irritationen oder auch Empörung kam es dann bei der Übergabe der Goldmedaillen. Da hat der Präsident des spanischen Fußballverbands, Luis Rubiales, alle Spielerinnen umarmt, auf die Wange geküsst. Der Stürmerin Jennifer Hermoso aber drückt er einen Kuss auf den Mund auf, hält ihren Kopf in beiden Händen, ja, und küsst sie auf den Mund. Auf X, ehemals Twitter, gibt es ein Video danach aus der Kabine, in dem sie sagt, das hat mir nicht gefallen. Wie sind die Reaktionen darauf?
Empörung. Und das ist ja auch, macht ja deutlich, Herr Moser hat ja selbst gesagt, dass es ihr nicht recht war. Also mit welchem Recht nimmt sich der spanische Verbandspräsident Luis Rubiales heraus, sie in diese Situation auch zu bringen, in der Weltöffentlichkeit. Alle schauen auf diese Siegerehrung, auf diese erfolgreichen Spanierinnen. Und er demonstriert etwas Gutsherrenartiges. Diese schicken, erfolgreichen Fußballerinnen sind meine. Das ist ja so ein bisschen das, was er damit auch transportiert. Es ist nicht ein Miteinander, eine Kommunikation auf Augenhöhe, sondern die Haltung, die er da eben zur Schau trägt, ist eine, die eben eher zur Aussage hat, so, das ist auch mein Erfolg, ihr gehört mir und ich darf mir das jetzt hier rausnehmen, ohne dass ich Herr Moso vorher gefragt habe.
Ja, und das ist so ärgerlich, dass eben just in dem Moment, in dem der Frauenfußball möglicherweise wirklich, in dem wirklich der Durchbruch gelungen ist, diese rückschrittliche Grenzüberschreitung geschieht.
Ja, es zeigt, dass eben vieles noch nicht so gut ist, oder auf gutem Weg ist, wie es manchmal scheint. Dieser Durchbruch, von dem jetzt gesprochen wird, was für ein Durchbruch ist das? Da müssen wir uns auch nochmal klar werden, spielerisch, sportlich ist es ein Durchbruch. Es ist ein Durchbruch in der Sichtbarkeit, in der Wahrnehmung von Frauenfußball, aber es ist eben noch kein Durchbruch, wenn wir über Gleichberechtigung sprechen. Und da, das wird eben auch durch so eine Szene deutlich gemacht, finde ich.
Ja, Deutschland ist ja früh ausgeschieden aus dieser WM, aber die Begeisterung für die Spiele ist trotzdem geblieben. Spielen Frauen vielleicht gerade den besseren Fußball?
Ja, den besseren Fußball finde ich immer schwierig zu sagen. Vielleicht im Sinne von den ehrlicheren Fußball, also vom technischen Anspruch, ist der Fußball der Frauen auf derselben Ebene wie der Fußball der Männer, meines Erachtens. Aber Frauen spielen vielleicht noch, wir wissen nicht, ob es dabei bleibt, den ehrlicheren Fußball im Sinne von mehr Fairness, mehr auch gegenüber dem Publikum, Offenheit, kein Zeitspiel. Also Zeitspiel gibt es inzwischen halt auch. Deswegen habe ich das am Anfang auch gesagt mit dem noch. Ja, also die Schauspielereien, die nehmen leider auch inzwischen zu. Das gab es ganz lange im Frauenfußball so nicht. Insofern, ja, es ist schon ein schöner Fußball. Der bessere finde ich ein bisschen schwierig, das so zu unterschreiben.
Insgesamt, was hat diese WM gesellschaftlich bewirkt? Also nicht nur bei uns, sondern weltweit.
Ja, bei uns hat sich ja interessanterweise die Frage gestellt, ist das jetzt ein Rückschritt? Also sportlich ja, ist es ein Rückschritt von DFB aus, also von der Seite aus gesehen. Aber was die fußballerische Wahrnehmung von Frauenfußball betrifft, ist es überhaupt kein Rückschritt. Im Gegenteil, interessant ist ja, dass die Einschaltquoten immer noch auch hier in Deutschland hoch waren, obwohl die deutsche Mannschaft ja recht früh ausgeschieden ist, um nicht zu sagen, so früh wie noch nie. Und dass das Interesse aber trotzdem geblieben ist, das ist ja doch eine bemerkenswerte Entwicklung. Das war eben also nicht ein fokussiertes Schauen auf unsere Nationalmannschaft, sondern auf das Turnier. Mhm. Und das, finde ich, macht eben deutlich, dass das Interesse groß ist, dass die Sichtbarkeit und das groß ist und auch das Interesse an Frauenfußball per se groß ist. Und das könnte dann letztendlich auch wieder zurück sich niederschlagen auf den deutschen Fußball. Das wird interessant zu sehen, ob das eben in der Liga diese Saison wieder so sein wird wie in der vergangenen Saison. Da kam die deutsche Mannschaft mit dem Vize-Europameistertitel nach Hause und es gab danach Rekord-Zuschauerzahlen, Rekord-Einschaltquoten. Es gab diese Spiele in den großen Stadien und jetzt ist eben interessant. Diese Saison wird wirklich spannend zu sehen, wie nachhaltig ist diese Weltmeisterschaft trotz dieses frühen Ausscheidens.
Diese WM spiegelt ja auch die Kommerzialisierung des Frauenfußballs, nicht? Das ist ein Markt, damit lässt sich Geld verdienen. Aber ja nicht zufällig. Welche Länder investieren denn besonders in den Frauenfußball?
Da können wir zwei Länder nennen, die heute eben im Finale standen. Also allen voran England investiert massiv, aber auch Spanien. Und deswegen wundert es mich eigentlich auch nicht, dass ausgerechnet diese beiden Nationalmannschaften heute im Finale gestanden haben. Da ist wirklich ein Markt entdeckt worden in beiden Ländern. Die Ligen werden wirklich mit, also gerade der FC Barcelona oder auch die ganzen englischen Clubs, die wir so kennen, ne, aus dem Männerfußball, ne, Manchester City, Manchester United, Chelsea, die investieren alle. Und das ist, ich habe gestern mit einem Spielerberater gesprochen, der sagte, England ist das gelobte Land, weil sie den Frauen attraktive Verträge bieten. Und auch wenn wir hier mit dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg zwei Clubs haben, die das auch tun, aber die englischen Teams sind noch mal besser oder attraktiver und legen noch mal eine Schippe drauf. Und deswegen sind sie eben noch mal attraktiver auch für die Spielerinnen, weil sie da einfach professionellste Bedingungen vorfinden.
Jessica Sturmberg zum Abschluss der Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Dankeschön.
Ja, gerne.
Die Kunstszene in der Türkei ist in Aufruhr. Erst gab es Ärger wegen der Kuratorin der nächsten Istanbul-Biennale im September 2024, ernannt von der privaten Istanbuler Kunststiftung IKSW. Sie hat die Londoner Kuratorin Ivona Blaswig in diese Position gehoben, eine Frau, die derzeit im Dienst Saudi-Arabiens tätig ist. Das ist pikant. Ein weiterer Eklat ist der Rücktritt der Kuratorin, die im nächsten Jahr den türkischen Pavillon der Venedig-Biennale ausrichten wollte, mit der sehr bekannten Künstlerin Gülsün Karamustafa. Über die Hintergründe möchte ich mit dem Kunstkritiker Ingo Ahrens sprechen. Hallo, guten Abend.
Guten Abend, Frau Bürger.
Beginnen wir mit der Benennung von Ivona Blaswig als Kuratorin für die nächste Istanbul-Biennale. Warum war dieses Verfahren intransparent?
Ja, der Name, Frau Bürger, klang eigentlich zunächst ganz gut, als die Stiftung das am 3. August bekannt gegeben hatte. Sie ist eine sehr renommierte Kunstkritikerin und auch Kuratorin. Sie hat lange in London an der Tate gearbeitet. Sie war sehr lange Direktorin der Whitechapel Galerie. Und jetzt ist sie eben die Chefin der Royal Commission in Al-Ula in Saudi-Arabien. Die Ernennung war deswegen umstritten, weil im Zuge ihrer Ernennung und der öffentlichen Bekanntgabe langsam immer mehr nach außen sickerte, was Insider schon seit Januar wussten, dass Ivona Blaswig ernannt worden war gegen den Willen eines sogenannten Advisory Board, man könnte sagen einer Jury der Stiftung IKSW, die eben die Biennale ausrichtet, dass einen Vorschlag für diese Kuratorinnenstellen machen sollte. Und diese Jury hatte eigentlich eine ganz andere Frau einstimmig vorgeschlagen. Und das war die in Deutschland geborene deutsch-türkische Kuratorin Defne Ayas, die, kann man sagen, an intellektueller Brillanz ihrer Kollegin Blaswig in nichts nachsteht. Sie hat die Guangzhou-Biennale kuratiert, die Baltik-Triennale, die Biennale von Shanghai ist bekannt geworden durch eine sehr spannende Dekolonisierung des Kunsthauses, was früher Witte de Witt hieß, in Rotterdam und heute nach einer ehemaligen Sklavin Melli benannt ist. Die Stiftung hat diese Empfehlung eben ausgeschlagen und die Jury trat aus Protest dagegen zurück. Frau Blaswig nahm daraufhin die Berufung als Kuratorin an, obwohl sie selber in der Stiftung in dieser Jury gesessen hatte.
Meine Güte.
Und für Ayas gestimmt hatte. Also ein äußerst unappetitlicher Vorgang. Und das sickerte eben jetzt an die Öffentlichkeit.
Die zweite Geschichte ist der Rücktritt der Kuratorin des türkischen Pavillons der Venedig-Biennale. Was sind da die Hintergründe?
Esra Seriyedik Öktem ist Galeristin und sie sollte in Venedig auf dem Pavillon Gülsin Karamusaf, eine der prägenden Leitfiguren der türkischen Gegenwartskunst seit den 90er Jahren, vorstellen, obwohl sie sie als Galeristin kommerziell vertritt. Das ist eigentlich vollkommen unmöglich.
Diese Entscheidung hat dieselbe Stiftung getroffen.
Genau, diese Entscheidung hat die Stiftung getroffen, obwohl sie wissen musste, dass Esra Seriyedik Öktem die Galeristin ist. Die Kunstszene in Istanbul ist nicht so groß, dass man das nicht gewusst hätte. Und da zeigt sich eben ein gewisser Kriterienverlust. Diese Ernennung hätte nicht stattfinden dürfen. Und das hat diese Galeristin dann eben rechtzeitig gemerkt, ist von sich aus zurückgetreten. Und die Kunstszene in Istanbul steht jetzt dadurch, dass diese beiden Leitprojekte der Kunstszene in der internationalen Kunstöffentlichkeit ohne Führung dastehen, natürlich sehr dumm da.
Aber Intrigen und Personalmauscheleien im Kunstbetrieb gibt es ja eigentlich immer wieder. Was für ein Muster zeichnet sich aber hier ab? Hat der Eklat über Istanbul hinaus Bedeutung?
Wir erleben ja im Kunstbetrieb seit einigen Jahren so eine Diskussion um Macht, um Herrschaft. Und da wird immer stärker von großen Institutionen eingefordert, dass sie sich an Kriterien wie Transparenz, Berechenbarkeit, Verantwortung orientieren. Und in Bezug auf diese Kriterien und ihre Kommunikation an die Öffentlichkeit hat die Stiftung eben paradigmatisch versagt. Das ist die eine Sache, also wenn man so will, ein Stück weit ein Prinzip der organisierten Verantwortungslosigkeit. Der Vorgang ist aber auch beispielhaft insofern und deswegen über Istanbul hinaus wichtig, wie Biennalen sich in politisch schwierigen Verhältnissen nicht den kritischen Mut abschneiden lassen sollten. Denn ein Argument gegen diese abgelehnte Kuratorin Defne Ayas war, dass sie, Zitat, zu radikal gewesen sei. Sie hat nämlich schon einmal für die Stiftung gearbeitet. Im Jahr 2015 hat sie den türkischen Pavillon Venedig kuratiert und hat damals den türkisch-armenischen Künstler Sarkis vorgestellt. Und in dem Katalog zu der Ausstellung, der dann erschienen ist, kam das Wort Genozid in Bezug auf den Völkermord an den Armeniern vor, der mit Sarkis natürlich zu tun hatte, weil er ein armenischer Künstler ist. Diesen Aufsatz hatte damals geschrieben und das türkische Kulturministerium hat den Katalog einsammeln lassen. Er durfte nicht verkauft werden. Der Künstler hat dann ein Kunstwerk daraus gemacht und ganz offenkundig wollte die IKSW-Stiftung mit Defne Ayas nicht wieder das Risiko laufen, dass diesmal die Biennale möglicherweise einen ähnlichen politischen Vorgang erlebt. Und die Istanbul-Biennale hat ja immer einen Ruf als gesellschaftskritisch, experimentell, mit unerwarteten kuratorischen Setzungen zu arbeiten. Und mit dieser Entscheidung droht sie sich ein Stück weit selbst zu amputieren. Und dann, Sie haben es erwähnt, hat sie natürlich auch dieses problematische Signal gesetzt, eines gewissen Opportunismus gegenüber Saudi-Arabien. Denn Frau Blaswig steht ja im Dienst der Vision 2030, mit der Mohammed bin Salman, der de facto Herrscher in Saudi-Arabien, mithilfe der Kunst sein Land renommieren will.
Die türkische Kunstszene hat das wohl sehr aufgewühlt. Wie sind die Reaktionen?
Ja, das Gute war, dass sie überhaupt eben reagiert hat. Es haben sich viele zu Wort gemeldet, die von den Vorgängen intern natürlich auch schon ein bisschen wussten, die Stiftung zunächst aber nicht bloßstellen wollten und einfach haben auf Twitter und in sozialen Medien eben gefragt, ja, wie ist denn das denn möglich, dass Frau Blaswig Kuratorin geworden ist, obwohl sie möglicherweise selber in der Jury war. Andere Leute haben dann gesagt, sie hat schon seit 2015 im Advisory Board gesessen. Ist das nicht eigentlich ein unappetitlicher Vorgang? Und das waren eben namhafte Kunsthistorikerinnen wie Duygu Demir, eine der führenden Kunstkritikerin und Kunsthistorikerin, die Dokumenta-Teilnehmerin und Künstlerin Banu Celutoğlu, Merve Elverin, eine Kuratorin an der Kunstinstitution SALT. Und die haben eben die Stiftung ein Stück weit in die Enge getrieben und sie dazu gedrängt, quasi die Vorgänge zuzugeben. Und man kann diese Reaktion insofern gut verstehen, denn in der Türkei wurzeln Forderungen nach institutioneller Transparenz in der Furcht vor einem allgegenwärtigen Schweigen, dass das Land bald in Geiselhaft nehmen könnte. Angesichts der immer autoritäreren Verhältnisse, wo natürlich nirgends Transparenz besteht. Und sie haben die Forderung an die Stiftung und auch den internationalen Kunstbetrieb, geht verantwortungsvoll mit uns um. Und das ist, glaube ich, das Signal, was von dieser Sache ausgeht.
Also ist der türkische Kunstbetrieb akut in Gefahr? Könnte Präsident Erdogan diese Situation irgendwie für sich nutzen?
Der Kunstbetrieb ist zunächst mal gefährdet, weil die IKSW als zentrale Institution gefährdet ist. Sie hat sich selbst als Institution, die für die Freiheit der Kunst steht, schwach gemacht. Das ist für die Kunst auch schlecht. Zweites Punkt ist, Erdogan ist schon sehr lange unzufrieden damit, dass die Kunst eben eher in der privaten Hand ist. Und er könnte natürlich die Situation sich zunutze machen. Und die Tatsache, dass die Biennale oder auch der türkische Pavillon von einer privaten Institution organisiert wird, beenden. Da würde ein einfaches Dekret genügen. Und er könnte sagen, wir unterstellen das jetzt einfach dem Kultusministerium. Und jetzt hätte er die Argumente für sich, weil die Stiftung eben so unverantwortlich gehandelt hat. Das ist eine reale Gefahr.
Ingo Arendt über die wachsende Unruhe in der türkischen Kunstszene. Danke fürs Gespräch.
Gerne.
Jetzt geht es um ein noch immer weitgehend unbekanntes Kapitel der DDR-Geschichte. 1982 wurde in Stassfurt in Sachsen-Anhalt die sogenannte Schule der Freundschaft gebaut. Für Kinder aus Mosambik und später auch aus Namibia. Eine Eliteschule, im damaligen Parteijargon Kaderschmiede, für die afrikanischen Brudervölker. Rund 900 mosambikanische Kinder sind bis 1988 auf diese Schule gegangen. Sie sollten anschließend in ihren Heimatländern den Sozialismus aufbauen. Unter dem Motto, ich bin doch kein Projekt, haben sich am Wochenende gut 20 ehemalige Schülerinnen und Schüler bei einem Forum in Magdeburg getroffen. Manche zum ersten Mal seit 35 Jahren. Unsere Reporterin Elke Kirschner war dabei.
Es ist eine Reise in die Vergangenheit nach Stassfurt im Salzlandkreis von Sachsen-Anhalt. In der ehemaligen Schule der Freundschaft ist heute ein Berufsbildungswerk untergebracht. Kaum dort singen die Gäste ihre Freude heraus. Das Lied erzählt, dass für sie ein großer Traum in Erfüllung geht. Der Verein Utukumana Afrika hat das Forum organisiert. Sein Vorsitzender Paulino Miguel war vor 40 Jahren auf dieser Schule. Jetzt werden die heute 50- bis 60-Jährigen an diesem Ort wieder zu Kindern. In der Mensa Paulino Miguel.
Wir sind hier damals so angetreten, hingesetzt. Und dann die Erzieherin gesagt hat, guten Appetit. Und dann haben alle geschrien, danke, gleich was. Das ist unbeschreiblich, was ich hier erlebe.
Dass sie hier sind, ist ein kleines Wunder, erzählt Sergio Taero später.
Man kann sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet, von Mosambik hierher zu fliegen, Taschengeld zu haben, um bestimmte tolle Sachen zu machen. Für einen Deutscher ist es so, als würde er bestimmt 20 Jahre sein Geld im Prinzip sparen, um eine Reise auf den Mond zu machen.
Sergio Taero gab dem Forum mit seinem Satz »Ich bin doch kein Projekt« den Titel. Denn wie es den Kindern damals wirklich ging, getrennt von ihren Familien, das spielte nur eine untergeordnete Rolle. Über die Brüche in ihrer Biografie reden viele nicht gern. Die Mädchen und Jungen wurden damals abgeschirmt. Begegnungen mit der Bevölkerung waren unerwünscht. Das hatte zwei Seiten, erklärt Herbert Hofmann, der seine Schüler in Stassfurt empfing.
Wir haben 6 Jahre im Prinzip nicht mitgemacht. Den Hunger, das Leid, was schlecht war, dass also praktisch ihnen nicht immer die Wahrheit gesagt worden ist. Es wurde bis zum Ende noch erzählt, die Siegen. Und natürlich ergab sich da schon irgendwie, Diskrepanzen in der Richtung, ganz logisch. Ich muss sagen, man hat eben auch nicht mehr das geglaubt, was ihnen alles erzählt haben.
Dazu kam der Neid der Einheimischen auf die gut versorgten afrikanischen Kinder. Auch Rassismus zeigte sich. Im September 1987 wurde der Schüler Carlos Concheio umgebracht. Er war 18 Jahre jung. Ein rassistisches Motiv kam nicht zur Sprache, nicht offiziell. Der Täter wurde verurteilt, doch die politische Aufarbeitung blieb aus. Auch nach der Wende. Darauf verwies die Staatssekretärin im sachsen-anhaltischen Sozialministerium Susi Möbeck in ihrem Grußwort an die Besucherinnen und Besucher aus Mosambik. Der Umgang mit ihnen zeige ein sehr aktuelles Problem. Es kämen keine Arbeitskräfte, es kämen Menschen.
Wir brauchen in Zukunft sehr viele internationale Fachkräfte, auch um die großen Industrieansiedlungen, die jetzt in Rede stehen, bewältigen zu können. Und diese internationalen Fachkräfte werden nicht kommen, wenn wir nicht mehr als Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, wenn wir nicht in unserer Gesellschaft auch Willkommenskultur, Offenheit realisieren und wirklich wollen, dass Menschen kommen.
Dass die Politik sie ernst nimmt, ist den Menschen aus Mosambik hier sehr wichtig. Und dass sie nicht in Nostalgie oder Wehmut verfallen. Sie schauen nach vorn, auch wenn sie sagen, dass sie in einem doppelten Käfig lebten, dem der Schule und dem der DDR. Die Deutungshoheit über ihre Geschichte haben sie längst selbst übernommen. Das schätzt Thüringens afrodeutsche Migrationsministerin Doreen Dennstedt an diesem Treffen. Die Frau mit tansanischem Hintergrund sagte in Magdeburg:
Nichtsdestotrotz verbindet uns hier eins, und zwar, dass unsere Geschichten noch nicht erzählt sind. Und das ist, glaube ich, das, was dieses Forum heute, zumindest aus meiner Sicht, als allererstes bietet: die Möglichkeit zum Austausch, die Möglichkeit, Geschichten eben auch darzustellen, sodass eben auch die Leute die Chance haben, die Geschichte der vermeintlich anderen zu hören.
Und auf dieser Grundlage schauen sie in die Zukunft, machen ihre Träume wahr, so wie Lina Maduel. Sie baut in Maputo eine eigene Schule auf. Antonio Mulate will nach Jahrzehnten in Deutschland wieder zurück nach Mosambik.
Ich bin überall zu Hause, von Deutschland bis Mosambik. Aber ich glaube, eher zu Hause ist da, wo ich die Möglichkeit kriege, mich zu behaupten. Ein bisschen Geld zu verdienen, meine Familie zu ernähren und eben von meinen Projekten zu träumen. Ich versuche in Nyambane, also in der Nähe von Pambara, eine Berufsschule zu bauen, die ich auch selber betreiben will.
Längst tritt die nächste Generation an mit großer Selbstsicherheit. Sie lebt und agiert nicht zwischen den Stühlen, sondern sieht den großen Vorteil darin, Wurzeln in beiden Ländern und Kulturen zu haben, in Deutschland und Mosambik. Anni Schöneberger-Miguel setzt dabei auch auf die doppelte Staatsangehörigkeit.
Man braucht kein Visum mehr, man kann einfach hinreisen. Es macht es einfach viel leichter, sich in einem Land zu bewegen und in ein Land zu gehen. Und ja, ich möchte auf jeden Fall, nachdem ich Abitur mache, ein Jahr nach Mosambik gehen.
Auch Mosambikaner haben Anteil an der deutschen Geschichte. Und dieses Kapitel Geschichte wollen sie selber schreiben.
DDR-Vertragsarbeiter und die Erinnerungskultur. Elke Kirschner berichtete von einem Forum in Magdeburg.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In einer römischen Villa bei Pompeji haben Archäologen ein kleines Schlafzimmer entdeckt, das höchstwahrscheinlich von versklavten Menschen bewohnt wurde. Wie das italienische Kulturministerium mitteilte, gibt der Fund Einblicke in den niedrigen Lebensstatus der Menschen und eröffnet neue Forschungshorizonte. Das Zimmer war mit 2 Betten, von denen nur eines eine Matratze hatte, 2 kleinen Kommoden und einigen Urnen und Behältern ausgestattet. Dies deutet auf ein Leben in Armut und niedrigen Hygienestandards hin, hieß es. Die Stadt Pompeji war vor fast 2000 Jahren bei einem Vulkanausbruch zerstört worden. Nach Ausgrabungen Anfang des 20. Jahrhunderts wurde erst 2017 wieder an der Stätte geforscht. Die EU hat die jüngsten Ausgrabungen mit mehr als 100 Millionen Euro gefördert. Mehrere tausend Menschen haben in Köln heute den 2. Ukraine-Tag gefeiert. Wie der Veranstalter Blau-Gelbes Kreuz mitteilte, sollen damit die kulturellen Beziehungen zwischen der Ukraine und Deutschland gefördert werden. Kunstschaffende aus beiden Ländern präsentierten ein Programm aus Tanz, Gesang und Instrumentalmusik sowie Workshops. Außerdem wurden Spenden gesammelt, um Rettungswagen für die Ukraine zu kaufen. Bei einem gleichzeitig stattfindenden pro-russischen Autokorso wurden deutlich weniger Menschen gezählt als ursprünglich erwartet. Statt der angekündigten 1000 Teilnehmer hätten etwa 40 Autos und Motorräder teilgenommen, hieß es bei der Polizei. Die Theaterregisseurin und Performerin Stefanie van Bartum ist tot. Das teilte das Schauspielhaus Bochum mit, für das van Bartum zuletzt tätig war. Demnach ist die Niederländerin bereits am 13. August im Alter von 34 Jahren verstorben. Am 21. August findet eine Trauerfeier in Amsterdam statt. Van Bartum studierte unter anderem Regie an der Otto-Falkenberg-Schule in München. Ihre Abschlussinszenierung, die Lecture-Performance Don't Worry, Beyoncé, in der sie zusammen mit drei Schauspielerinnen auch selbst mitwirkte, wurde ein großer Publikumserfolg. Das Stück wurde zum Festival Radikal Jung eingeladen und 2018 in das Repertoire des Schauspielhaus Bochum übernommen. Weitere Inszenierungen waren Ponycamp, Troilus und Cressida, womit van Bartum zum Körperstudio Junge Regie eingeladen war, sowie in Amsterdam und beim Shakespeare Festival in Neuss gastierte. Zuletzt inszenierte sie 2021 der widerspenstigen Zähmung nach William Shakespeare am Staatstheater Mainz. Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Stellung beziehen, das ist heute in Zeiten von Krisen und erneutem Krieg in Europa wieder besonders drängend geworden. Deshalb stellt das Kunsthaus Zürich seine neue Ausstellung unter genau dieses Motto, Stellung beziehen. Mit der Präsentation zweier Künstlerinnen, die in ihren Arbeiten das gesellschaftspolitische Geschehen ihrer Zeit aufgreifen. 120 Werke der Künstlerin Käthe Kollwitz, Zeichnungen, Drucke, Skulpturen, im Dialog mit 5 Interventionen der libanesischen Künstlerin Mona Hatoum. Kuratiert hat die Ausstellung Jonas Bayer. Schönen guten Abend, Herr Bayer.
Schönen guten Abend, Frau Bürger.
Das Werk von Käthe Kollwitz ist ja sehr bekannt. Es gab in den letzten Jahren auch immer wieder Ausstellungen, aber durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Fluchtbewegungen in der Welt sieht man ihre Arbeiten jetzt doch noch mal mit geschärftem Blick, habe ich gedacht. Was macht das Werk von Käthe Kollwitz gerade heute wieder so relevant?
Also meines Erachtens ist Käthe Kollwitz in ihren Arbeiten zeitlos, denn das, was sie dort verhandelt, nämlich Fragen der Trauerbewältigung, aber auch der Todesangst, das sind natürlich ganz grundlegende Dinge, die sie auch wirklich in zeitlos gültige Formen bringt und sie natürlich mit ihren Werken vor allem berühren möchte und Empathie erzeugen möchte. Und ich denke, deshalb ist dieser Titel der Ausstellung Stellung beziehen auch an uns gerichtet. Wir sollen im Grunde aktiviert werden in unserem eigenen Denken und da gibt sie eigentlich ganz spezifische Anlässe und schafft es auch im Grunde die Betrachter immer wieder sich selbst zu hinterfragen, was sie aber letztlich mit ihren Arbeiten auch selbst getan hat. Es gibt wenige Künstlerinnen und Künstler, die so viele Selbstporträts beispielsweise auch von sich angefertigt haben. Und das ist meines Erachtens auch immer eine Hinterfragung der eigenen Person. Also dieses Stellung beziehen meint eigentlich auch sie selbst. Sie hat immer wieder nach einer passenden Haltung zu den Phänomenen der eigenen Zeit gesucht.
War geprägt von 2 Weltkriegen. Im Ersten Weltkrieg hat sie ihren Sohn verloren und dann eben sehr gezielt immer auf Not und Elend der Menschen geguckt. So realistisch wie Käthe Kollwitz hat das wohl kaum jemand gezeichnet. Heute würde das keiner mehr so machen. Deshalb ist es interessant, ihr eine auf andere Weise radikale Künstlerin wie Mona Hatoum gegenüberzustellen. 1952 geboren in Beirut, mit Ausbruch des Bürgerkriegs im Libanon. 1975 konnte sie von einem Kurzbesuch in London nicht in ihre Heimat zurückkehren. Hatoum hat neben vielen anderen Preisen 2010 auch den Käthe-Kollwitz-Preis bekommen. Was für einen Dialog setzen Sie da mit dieser Ausstellung fort?
Nun, ich denke, dass Mona Hatoum durchaus auch im Erbe von Kollwitz steht. Natürlich ist die eine figürlich und direkt und die andere abstrakt und poetisch. Aber beide gehen letztlich, denke ich, gleichermaßen unter die Haut. Und ja, Hatoum schafft es letztlich, auch uns zu berühren. Das sind keine kalten, ästhetischen Gegenstände, die sie dort zeigt, sondern sie möchte auch den Betrachter aufrütteln und schafft das in einer ähnlich minimalistischen Art. Also während ja auch Kollwitz immer wieder sehr reduziert arbeitet und wirklich versucht, Ausdrucksgesten zu schaffen, die ja mit möglichst wenig Mitteln den Betrachter überzeugen, so schafft das Hatoum auch mit einer sehr reduzierten Formensprache, die übrigens auch, wie bei Kollwitz, in einem Schwarz und Weiß meistens gehalten ist.
Plastiken und Installationen macht Mona Hatoum. Sie geht, wie Sie sagen, sparsam mit Farbe um, aber bei ihr sind das doch eher so die harten Materialien, die auffallen, oder?
Das kann man sagen. Also wir haben ja beispielsweise auch die sogenannten Bursch von ihr gezeigt. Das sind Türme, die wie durch Schusslöcher übersät aussehen. Und da wiegt ein einziger dieser Türme 700 Kilo. Also wir sind da auch vor statische Herausforderungen gekommen. Aber gleichzeitig ist das Ganze auch bei ihr wie ein, ja, man kann sagen, ein Mahnmal gegen Unterdrückung und Verletzlichkeit, das quasi unhintergehbar ist. Und das hat mich auch immer an Kollwitz begeistert, dass sie auch der Trauer eine Art Denkmal setzt und beide im Grunde nicht wegzudenken sind, wenn man sie einmal gesehen hat. Und ja, diese Hartnäckigkeit in der Wahrnehmung, das finde ich, zeichnet beide Künstler sehr stark aus.
Im Katalog ist zu lesen, der Maßstab sei für beide Künstlerinnen der Mensch. Können Sie das noch ein bisschen genauer beschreiben?
Ja, ich denke, dass das sich bei Kollwitz sehr deutlich zeigt, denn sie kreist ja immer wieder um die Figur des Menschen. Sie hat es in einer Ausschließlichkeit getan, wie wenige andere Künstler. Also andere Sujets kommen ja beispielsweise überhaupt nicht vor bei ihr, wie beispielsweise die Landschaft und auch das Interieur gibt es sehr selten bei ihr. Also alles konzentriert und reduziert sich sehr auf die Figur in all ihren Widrigkeiten und Bedrohungen, die sie gestellt sind. Und bei Hatoum kreist es ebenfalls um den Menschen, wenn auch auf eine abstrakte Art. Die Arbeit Cellule beispielsweise sind große Gitterkäfige, die aber an den Durchschnittsgrößen eines Menschen orientiert sind. Und in diesen Käfigen befinden sich ja so amorphe rote Glasobjekte, die auch wie gefangene Zellen wirken. Und interessanterweise, ja, referiert das Wort Cellule im Französischen sowohl auf die Zelle an sich als auch auf die Arrestzelle. Und da sieht man, dass eigentlich auch bei Hatoum der Mensch immer wieder einen starken Fokus in ihrem Werk hat.
Beide Künstlerinnen sind aktive Mahnerinnen, beziehen unmissverständlich Stellung gegen Krieg und Unterdrückung. Wie stark bringen sie dabei das Private ein?
Ich denke, bei Kollwitz beispielsweise spielt das Private eine ganz starke Rolle. Den Sohn Peter, den hatten Sie ja auch bereits erwähnt, der als erster seines Regimentes im Ersten Weltkrieg gefallen ist. Und Kollwitz führt dann eigentlich eine Art Trauerarbeit durch. Sie kreist immer wieder um diesen Verlust. Und man merkt im Grunde in ihren Arbeiten, wie sich in Privatzuständen letztlich Weltzustände spiegeln. Und bei Hatoum, denke ich mal, ist es bei vielen Werken auch ähnlich. Ich verweise jetzt hier nur auf das Werk Remains of the Day, das wir bei uns auch zeigen. Einen verkohlten Tisch, verkohlte Stühle, die den Eindruck erwecken, als sei gerade in ein Wohnhaus eine Katastrophe hereingebrochen. Das Ganze hat sie ursprünglich für den Hiroshima Art Prize entworfen. Also da sehen wir auch eine Drastik, die natürlich auf Weltgeschehnisse Bezug nimmt, aber hier dann auch wirklich auf das Private hin fokussiert wird.
Stellung beziehen. Käthe Kollwitz mit Interventionen von Mona Hatoum. Diese Ausstellung ist bis zum 12. November im Chipperfield-Bau des Kunsthauses Zürich zu sehen, kuratiert von Jonas Bayer. Und ich danke Ihnen sehr, Herr Bayer, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Fazit.
Ich mache meine Sache, egal wie die Leute reagieren. Also
am Anfang war es so was Beiläufiges.
Dieses Ich auch, das kann einem ganz schön den Arsch retten manchmal.
Ja, yeah, it's life-changing.
Kochen, Komik, Kunst erklären. Talente auf Social Media.
In unserer Sommerreihe stellen wir seit einigen Tagen Menschen vor, die wir bei Social Media entdeckt haben. Es ging schon ums Comiczeichnen, um einen rappenden Koch und darum, niederschwellig Kunst zu erklären. Heute geht es um das Kreieren von kleinen Robotern, um solche, von denen wir noch gar nicht wussten, dass wir sie brauchen könnten. Allesamt gebaut von Ach Nina.
Hi, ich bin Nina und das ist Koi-Uwe, meine neue Türklingel.
Koi-Uwe ist einer dieser Plastikfische auf einem Plastikholzbrett, die man sich an die Wand hängen kann. Die Fische singen und bewegen dazu Kopf, Maul und Hinterflosse. Ach, Ninas Fisch kann jetzt sprechen.
Ding dong, da steht jemand vor der Tür.
Alarm! Alarm!
Ob der Hund irgendwann bellt, wenn der Fisch klingelt? Fragen, von denen ich nie dachte, dass ich sie mir irgendwann mal stellen muss.
Im 4-minütigen Video auf YouTube zeigt Nina Sinsel, wie sie dem Fisch das Sprechen beigebracht hat.
Ja, also mein Code dazu hat auch von Anfang an sehr gut funktioniert und hatte keinerlei Bugs oder Fehler.
Postboten sind Freunde, Postboten sind Freunde, Postboten sind Freunde.
Kurz gesagt spielt er einfache Code-Sounds auf Knopfdruck ab und bewegt den Motor zufällig dazu, während Sounds abgespielt werden. Und der komplizierte Code synkt die Mundbewegung einzeln auf die jeweiligen Sounds, was sehr viel Arbeit war. Und der Fisch reagiert auf Webhooks, in dem Fall zum Beispiel von einem Smart-Home-Button.
Ach, Nina ist seit einigen Jahren hauptberuflich Content-Creatorin, macht also Inhalte auf Social Media. Sie werde auch immer wieder gefragt, ob sie Erfinderin sei. Mit Content Creator fühle sie sich aber wohler. Wobei Erfinderin natürlich nicht falsch sei.
Ich baue Roboter, von denen man nicht wusste, dass man sie braucht. Oder auch mittlerweile so 3D-Drucksachen, von denen man nicht wusste, dass man sie braucht. Das ist so das Grundkonzept davon.
Vor den Robotern hat Nina Sinsel anderen Content ausprobiert. Den ersten Roboter habe sie gebaut, erzählt sie, weil sie ein Gerät brauchte, das ihr Bescheid gibt, wenn auf ihrem Kanal etwas passiert. Wenn ihr zum Beispiel jemand folgt. Der Bau habe ihr dann so viel Spaß gemacht, dass sie dabei geblieben ist. Mit wachsendem Erfolg habe sich auch die Art geändert, wie sie mit ihrem Beruf Geld verdiene.
Als ich angefangen habe, war noch sehr, sehr viel aus der Community. Also man kann ja auf Twitch zum Beispiel donaten, also so nennt sich das dann auch auf Twitch, oder Abos abschließen, wo der Content Creator dann einen Anteil davon bekommt. Und mittlerweile ist das hingeschiftet zu Werbekooperationen. Also zum Beispiel, wenn ein Spiel rauskommt und ich baue dann irgendwas dafür zu dem Thema oder irgendwas aus dem Spiel baue ich nach, das sieht man dann auf zum Beispiel Instagram oder TikTok.
Nina lötet, klebt und codet auf ihren Kanälen viele ungewöhnliche Roboter, die auf den ersten Blick nicht unbedingt einen Zweck erfüllen. Sie besitzt eine sprechende Küchenwaage.
Ist das eine teure Zutat?
Nein!
Nicht so sparsam ist das alles?
Eine Pflanze mit Bewegungsmelder und Feuchtigkeitsmesser. Wenn die Pflanze Wasser braucht, jammert sie alle an, die vorbeigehen. Sie hat einen sprechenden Rucksack mit dem Gesicht eines Furbies. Das ist ein plüschiges Kinderspielzeug.
Bitte nicht schubsen. Ich habe Joghurt im Rucksack.
Und Ninas Desinfektionsmittelspender heißt Niesela. Er hat die Form einer großen Nase und niest, wenn er das Infektionsmittel spendet. Bei der Streaming-Plattform Twitch kann man Nina mehrmals die Woche live beim Arbeiten zugucken. Sie gibt auch Roboter-Workshops, ganz in echt und offline. Auf YouTube gibt es auch etwas kürzere Videos, in denen sie das Prinzip hinter ihren Robotern erklärt. Und bei TikTok und auf Instagram sind viele der Videos nur einige Sekunden lang.
Also ich habe mittlerweile meine Liebe zu Kurzvideos auch entdeckt. Ich mag die Erzählform einfach sehr gerne. Twitch ist das, was ich am meisten mache auf jeden Fall. Und auch das, womit ich angefangen habe, mag ich auch sehr gerne. Das mache ich 4-mal die Woche. Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag ab 16.30 Uhr. Da hat man auch so eine Regelmäßigkeit drin, wo man dann immer zu einem bestimmten Termin neue Sachen baut. Und die sieht man dann auf den anderen Plattformen.
In einer der Kurzvideo-Rubriken stellt Ach Nina regelmäßig 3D-Objekte vor, für die sie die Druckdateien selbst im Internet gefunden hat.
Hi und herzlich willkommen zu Dinge, von denen man nicht wusste, dass man sie braucht. Part 8 heute mit einem Bisasamen als Handyhalterung. So, süß.
Bisasamen ist ein Pokémon, eine kleine Comic-Kröte mit einer Knospe auf dem Rücken. Der Druck funktioniert bestens.
Ich habe mal einem Freund den Bisasamen-Handyhalter weitergeschickt und ich habe jetzt einen.
Nice.
Ach, Nina ist ziemlich gut in dem, was sie tut. Die Roboter sind großartig, die Videos wahnsinnig unterhaltsam. Und sie schafft es, auch technikfernem Publikum zumindest eine Idee davon zu geben, wie man zum Beispiel einen Fellrucksack zum Sprechen bringt. Was aber das Beste ist, Nina hat weder Robotik noch Informatik studiert, sondern hatte einfach nur Lust, Roboter zu bauen. Sie zeigt in den Videos ihren Lernprozess. Vieles klappt nicht direkt oder Probleme werden mit viel Kleber gelöst, aber sie werden gelöst.
Ich weiß schon auch die meiste Zeit nicht, was ich da tue, auch jetzt nicht. Also ich habe auch nichts in die Richtung studiert, sondern ich lerne das quasi beim Machen mit den Zuschauern zusammen. Und heute kann ich so die Basics von den Projekten, die ich halt immer wieder verwende, aber trotzdem bei jedem Projekt ist immer noch mal, okay, jetzt mal nachgucken, wie das geht, mal gucken, ob jemand anders schon ein Tutorial gemacht hat. Wenn nicht, muss man halt gucken, wie es geht.
Und das zeigt doch, mit genug Geduld und Heißkleber können wir alle lernen, wie wir unsere Küchenwaage zum Sprechen bringen.
Genug ist genug. Kipp den Zucker rein.
Ramona Westhoff über die Roboterentwicklerin Achnina. Auch sie haben wir in Social Media entdeckt, bei Instagram, TikTok, Twitch und bei YouTube. Morgen stellen wir in dieser Serie dann Svea Maus vor. Sie schreibt zu Fotos von Politikern schräge Texte. Welche Texte Lotta Wieden in den gedruckten Feuilletons vom Montag interessant findet, das hören wir jetzt in ihrer Kulturpresseschau.
Der Mitmensch als solcher ist nicht immer ein Quell der Freude. Möglicherweise gilt das sogar für Mitmenschen, denen man jeden Tag im Büro begegnet, schreibt Peter Laudenbach in der Süddeutschen Zeitung. Es soll Misanthropen geben, die schwören, dass sie ihre Arbeit lieben würden, wenn da bloß nicht die Kollegen wären. Solche Eigenbrötler hatten in den Corona-Jahren eine gute Zeit, dank Homeoffice. Doch besonders erfolgreich, aus Sicht von Arbeitgebern, war das offenbar nicht. Laudenbach jedenfalls zitiert lustvoll eine Reihe wissenschaftlicher Experimente, die unter anderem zutage förderten, dass Videokonferenzen das kreative Denken hemmen. Für den Autor wenig überraschend. Laudenbach schreibt: Wer sich an die ratlosen Gesichter in den Zoom-Kacheln und den eigenen Zombie-Zustand nach dem dritten Videomeeting erinnert, wundert sich darüber, dass es die Forscher geschafft haben, im Zoom-Universum überhaupt noch Spuren von Kreativität zu entdecken. Control-Freaks mögen hieraus schließen, dass halt nichts über die direkte Überwachung am Arbeitsplatz geht. Doch die Untersuchungen haben anderes ergeben, wir kommen später darauf zurück, und freuen uns vorerst über das Erscheinen der Biografie Walter Ulbricht, der deutsche Kommunist, geschrieben von Ilko Sascha Kowalczuk, ausführlich besprochen im Berliner Tagesspiegel, der besonders die brillanten Analysen des Autors hervorhebt, und in der Welt, die das Werk als spannend geschrieben und gut lesbar lobt. Ebenfalls in der Welt fordert der Medienwissenschaftler Martin André die Befreiung des Internets von der Dominanz durch Google, Apple, Microsoft und Co. Wenn wir künftig noch eine freie Medienlandschaft haben wollen, müssen wir handeln, so Andres Credo. Was heute fehle, sei ein gesellschaftliches Bewusstsein für die konkrete Bedrohung der Demokratie und zweitens ein Verständnis für die eigene Schuldlosigkeit. Die Menschen, so André, denken, sie sind selbst schuld, weil sie auch andere Angebote als Google oder etwa Amazon verwenden könnten. Und genau das ist eben nicht der Fall. Wir haben diese Debatten seit 20 Jahren. Warum entsteht nirgendwo ein alternatives, besseres digitales Universum? Weil wir gar keine Wahlfreiheit mehr haben. Das klingt düster. Warum das Interview mit Martin André dennoch ausgesprochen optimistisch endet, lesen Sie bitte selbst. Wir aber schauen mit Claudius Seidel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf die streikende Schauspielzunft in Hollywood, für die Seidel betont nüchtern folgendes Zukunftsszenario entwirft. Im Vordergrund darf Kate Blanchett weiterhin sie selbst und angemessen kompliziert und widersprüchlich sein. Die Szene dahinter aber wird von der KI belebt und bewegt mit digitalen Kleindarstellern. Es ist logisch, dass die Schauspielergewerkschaft das verhindern will. Es ist genauso logisch, dass ihr das auf Dauer nicht gelingen wird. Die Film- und Fernsehproduktion ist eine Industrie, die auf Produktivitätsfortschritte nicht verzichten wird, bloß weil heute noch ein paar tausend Menschen ihr Geld damit verdienen, vor laufender Kamera über die Straßen zu gehen oder in einer Bar zu sitzen und nicht mehr als Thank you zum Kellner sagen zu dürfen. Thank you möchte man auch Peter Laudenbach von der Süddeutschen Zeitung zurufen und damit zurück zu seiner Analyse über die Fallstricke des Homeoffice. Laudenbach schreibt: Wichtig ist, was entfällt, wenn man die Kollegen nur am Bildschirm sieht. Die Zigaretten und die Kaffeepausen, der informale Austausch, diskrete Absprachen, die kleinen unbeobachteten Momente und Regelbrüche, also genau das, was sich dem Kontrollblick der Vorgesetzten entzieht und die formalen Regeln der Organisation unterläuft. All das fällt weg, wenn sich alles auf die Bildschirme verlagert. Ein Verlust. Auch aus Arbeitgebersicht. Denn, so Laudenbach, das gemeinsame Abkotzen schafft mehr kollegiale Nähe als jede Teambuilding-Maßnahme. Und es dient als Druckventil, mit dem man besser durch die Arbeitswoche kommt. In diesem Sinne, einen schönen Montag.
Lotta Wieden mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.